Hey, herzlich willkommen hier bei Himmel auf Erden. Schön, dass du zuhörst. Falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Ronja Larissa Wolf und das hier ist mein Podcast über die Suche nach dem guten Leben und dem guten Gott. Und heute habe ich dir hier eins von meinen Lieblingsbüchern mitgebracht, das ich dir gerne vorstellen möchte. Und zwar das Buch Sieben Frauen, die Geschichte schrieben. Und ich möchte gerne mit dir ein bisschen über Lebensträume und Lebensziele nachdenken. Das, was ein Leben wirklich erfolgreich und gut macht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, was sind deine Träume für dein Leben? Hast du große Träume? Oder hattest du vielleicht als Kind große Träume? Wie hast du dir vorgestellt, dass dein Leben einmal werden soll? Was ist für dich ein erfolgreiches Leben? Was möchtest du erreichen in diesem Leben? Ich glaube, wir alle hatten mindestens einmal große Träume. Und ich kann mich noch erinnern, als ich als kleines Mädchen ganz oft bei meiner Tante auf dem Wohnzimmerteppich den Film Drei Nüsse für Aschenbrödel geschaut habe, den wahrscheinlich jedes Mädchen kennt. Das Märchen im Schnee mit dem Prinzen und dem weißen Pferd und der großen Liebe. Ja, ich glaube, wir alle hatten mal solche Träume. Und klar, wenn wir groß werden, dann sind das ein bisschen andere Träume. Wir träumen vielleicht davon, studieren zu gehen. Oder vielleicht träumst du davon, einmal Klavier spielen zu lernen. Oder erfolgreich in deinem Job zu werden, aufzusteigen. Die große Liebe zu finden. Irgendwann ein Haus zu bauen. Kinder zu haben. Ich weiß nicht. Was ist das, was du in diesem Leben erreichen möchtest? Wann würdest du sagen, das war ein gutes Leben? Was sind deine Träume? Ich muss sagen, je älter ich werde, desto mehr stelle ich fest, dass das Leben nicht unbedingt so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Manches ja, aber ich habe gelernt, dass zu diesem Leben auch dazugehört, krank zu werden, verlassen zu werden, zu scheitern, zu versagen. Und manchmal kann das Leben auch einfach nur langweilig sein. Und ich glaube, darum flüchten wir so gerne in das Leben von anderen Menschen. Von Menschen, die das Leben finden, nach dem wir suchen. Und die meisten Geschichten, in die wir fliehen, sind sicherlich solche, die gar nicht echt sind. Und wir lesen Romane, wir schauen im Fernsehen Filme an oder wir gehen ins Kino oder wir flüchten in Computerspiele. In Welten, in denen wir dieses Abenteuer finden, in denen wir wichtig sind, in denen wir erfolgreich sind, in denen wir das erleben, was uns in diesem Leben hier fehlt. Aber ich persönlich glaube, dass wir das echte Leben nur von echten Menschen lernen können. Und darum liebe ich wahre Geschichten. Geschichten von Menschen, die wirklich erlebt haben, von denen ich lernen kann, wie man mit dieser kaputten Welt und auch all diesen kaputten Träumen zurechtkommt und trotzdem ein gutes Leben haben kann. Und darum habe ich dir dieses Buch hier mitgebracht. Denn das sind die sieben Lebensgeschichten von sieben Frauen aus den letzten 5 Jahrhunderten, die alle ein Leben hatten, das mich am Anfang, muss ich sagen, auch schockiert hat. Denn die meisten von diesen Frauen hatten kein schönes Leben. Überhaupt nur 4 von ihnen hatten einen Partner oder waren verheiratet. Und ich glaube, eine einzige war glücklich in ihrer Ehe und in ihrer Beziehung. Da sind Frauen dabei, deren Haus ist 2-mal im Laufe ihres Lebens abgebrannt. Eine, die 19 Kinder bekommen hat, von denen die Hälfte wieder gestorben ist. Viele Frauen, die den Krieg durchgemacht haben, manchmal ihr ganzes Leben lang. Und trotzdem haben mich ihre Leben so inspiriert, dass ich sie dir gerne weitergeben möchte oder zumindest einen kleinen Einblick daraus. Ja, vielleicht ganz allgemein zu dem Buch. Also das Buch wurde von Eric Metaxas geschrieben, zu dem ich gleich noch etwas sage. Es besteht aus 7 Kapiteln, jedes Kapitel über eine Frau aus ungefähr 20 bis 30 Seiten. Also es ist nicht so besonders dick. Und diese Frauen stammen alle aus den letzten 5 Jahrhunderten, also aus einer ziemlich großen Zeitspanne. Und für mich sind diese Frauen alle Vorbilder und Frauen, die diese Welt wirklich zum Guten verändert haben, deren Leben einen Einfluss auf bis uns heute manchmal noch hat und die wirklich für viele, viele andere Menschen wie ein Licht in der Dunkelheit waren. Und das begeistert mich so an ihnen. Ich sage dir ganz kurz vielleicht ihren Namen, vielleicht kennst du die eine oder andere Frau. Es geht um Jeanne d'Arc, eine junge Französin, die als Bauernmädchen in den Krieg gezogen ist und ihr Land befreit hat. Es geht um Susanna Wesley, eine Mutter von 19 Kindern, die Mutter von John Wesley, einem sehr bekannten Erweckungsprediger aus England, der das Leben von vielen tausenden Menschen zum Guten verändert hat. Es geht um Hannah Moore, die mit eine der großen Kräfte war, die die Sklaverei in England abgeschafft haben. Es geht um Mutter Maria, von der ich dir gleich noch aus diesem Buch vorlesen werde. Es geht um Corrie ten Boom, über die ich schon einmal in diesem Podcast hier gesprochen habe, eine Uhrmacherin aus Holland, die Juden versteckt hatte, auch später im KZ war und viel über Vergebung gepredigt hat. Um Rosa Parks, die gegen Rassismus und die Unterdrückung oder Diskriminierung der Schwarzen in Amerika gekämpft hat. Und um Mutter Teresa, um eine Nonne, die in Indien, in Kalkutta, die Armen und Sterbenden begleitet und versorgt hat und viele tolle Organisationen auf der ganzen Welt ins Leben gerufen hat. Das sind diese Frauen. Und Eric Metaxas ist der Autor von diesem Buch. Eric Metaxas hat vorher noch zwei andere Biografien geschrieben, und zwar von William Wilberforce und Dietrich Bonhoeffer, falls dir diese Namen was sagen. Und er hat so große Resonanz und so großes positives Feedback bekommen zu diesen Biografien, dass er gemerkt hat, die Menschen wünschen sich Helden, echte Helden. Und daraufhin hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel Sieben Männer, die Geschichte schrieben. Ich habe dieses Buch noch nicht gelesen, ich habe nur Sieben Frauen, die Geschichte schrieben, gelesen. Aber das, was mich wirklich an diesen Frauen und an diesem Buch begeistert, ist, dass es wahre Geschichten sind. Von normalen, von echten Menschen in einem schwierigen Leben, in einer kaputten Welt. Was mir den Eindruck vermittelt, dann kann ich auch so leben, wenn sie so leben konnten. Weil das waren keine besonderen Frauen. In dem Sinne, dass sie waren arm. Viele von ihnen hatten kein gutes Leben. Manche waren krank. Sie hatten keinen guten Partner, keine Familie, manchmal wirklich kein Glück und keine besonderen Fähigkeiten. Aber das, was diese Frauen so besonders für mich macht, ist, dass sie nicht berühmt sein wollten, nicht schön sein wollten, nicht reich. Und das Ziel von diesen Frauen war es nicht, Karriere zu machen, Respekt von Menschen zu kriegen oder beliebt zu sein bei den Menschen oder einfach nur ein einfaches, sicheres Leben zu haben. Sondern diese Frauen beeindrucken mich wegen ihrem Mut, wegen ihrer Liebe, wegen ihrer Hingabe, ihrer Demut und ihrem Glauben. Alle diese Frauen sind Frauen, die gekämpft haben, ihr Leben lang, für das Gute und für andere. Es sind Frauen, die nicht nur dafür gesorgt haben, dass ihr Leben schön ist, sondern die versucht haben, das Leben von anderen schön zu machen. Die sich selbst vergessen haben, die das, was sie hatten und selbst wenn es fast nichts war, geteilt haben. Manchmal haben sie dafür ihr Leben riskiert und sogar verloren. Es sind Frauen, die gebetet haben und die bis heute für uns die Welt zum Guten verändert haben. Und das, was mich an ihnen beeindruckt, ist, dass sie das Richtige taten, egal was es gekostet hat, dass sie mit Gott im Herz gelebt haben und Jesus nachgefolgt sind. Und das ist wunderschön. Ja, eine dieser Frauen hat mich besonders beeindruckt und inspiriert, und zwar die Mutter Maria oder auch Heilige Maria von Paris genannt. Sie hat 1891 bis 1945 gelebt. Und ich muss zugeben, dass ich vorher noch nie etwas von dieser Frau gehört habe. Ich weiß nicht, warum mich ihr Leben so beeindruckt. Vielleicht, weil es so kaputt war und sie trotzdem so viel Gutes getan hat. Und ich möchte dir einfach gerne einen kleinen Eindruck von diesem Buch und von diesen Frauen, die mich so begeistern, geben und dir aus dem Leben von dieser Frau vorlesen, von Mutter Maria. Ein paar Auszüge aus diesem Kapitel. Es hat seine guten Gründe, dass die meisten Menschen noch nie etwas von der heiligen Maria von Paris gehört haben. Sie wurde auch Mutter Maria genannt oder Maria Skoptsova. Es liegt zum einen daran, dass sich ihr Name im Laufe ihres bewegten Lebens mehrfach änderte. Sie begann ihr Leben als Elisaveta Pilenko, kurz Lisa. Als sie das erste Mal heiratete, nahm sie den Namen ihres Mannes an und wurde Elisaveta Kuzmin Karafaeva. Als sie sich scheiden ließ und erneut heiratete, hieß sie Elisaveta Skoptsova. Unter diesem dritten Nachnamen ist sie allgemein bekannt, aber als diese Ehe aufgehoben wurde, ist sie Nonne geworden und nahm einen neuen Vornamen an, Maria. Seitdem hieß sie Maria Skoptsova, aber die meisten nannten sie einfach Mutter Maria. Im Jahr 2004 schließlich wurde sie von der orthodoxen Kirche heilig gesprochen und wurde damit offiziell die Heilige Maria von Paris. Doch ganz abgesehen von ihrem richtigen Namen ist ihr Leben ein Wirrwarr aus Gegensätzen. So wurde sie in Lettland geboren, war ethnisch jedoch eine Ukrainerin. Ihre jungen Jahre verbrachte sie in Russland, zog dann jedoch zurück in die Ukraine. Nach der russischen Revolution von 1917 zog sie nach Paris, von wo sie schließlich in das Konzentrationslager Ravensbrück in Deutschland deportiert wurde. Nicht weniger gegensätzlich und unorthodox war ihre berufliche Tätigkeit. Sie begann als Dichterin, die in den literarischen Eliten von St. Petersburg zu Hause war. Danach verwaltete sie das preisgekrönte Weingut ihrer Familie am Schwarzen Meer und wurde die Bürgermeisterin der Stadt. Als die russische Revolution für sie ein Leben in Russland unmöglich machte, emigrierte sie nach Paris, wo sie Nonne wurde. Und was für eine Nonne! Eine Nonne, die rauchte und Alkohol trank. Sie lebte auch nicht in einem Kloster, sondern betrachtete die ganze Welt als ihr Kloster. Zweimal heiratete sie, zweimal ließ sie sich scheiden und sie hatte 3 Kinder von 2 Männern. Eine definitiv unorthodoxe Frau. Doch das hat die orthodoxe Kirche nicht daran gehindert, sie schließlich heilig zu sprechen. Da darf man gerne ein wenig staunen. Als Lisa 13 war, kam ein schwerer Schicksalsschlag. Lisas Vater starb. Er war erst 49 und sein Tod traf Lisa so schwer, dass sie beschloss, nicht mehr an Gott zu glauben. Viel später, im Oktober 1910, brachte sie ihr erstes Kind zur Welt, ein Mädchen, das sie Gaiana nannte, griechisch für »die von der Erde kommt«. In dieser Phase ihres Lebens fing es an, dass Lisas Leidenschaft für die Gerechtigkeit und die Armen sie zum christlichen Glauben zurückführte. Später schrieb sie: Es besteht kein Zweifel, dass der Christ zur Sozialarbeit berufen ist. Es ist seine Aufgabe, ein besseres Leben für die Arbeiter zu schaffen, die Alten zu versorgen, Spitäler zu bauen, für Kinder zu sorgen und gegen Ausbeutung, Ungerechtigkeit, Mangel und Gesetzlosigkeit anzugehen. Als Elisaveta 34 Jahre alt war, starb ihre zweite Tochter Nastia. Nastias tragischer Tod sollte das Leben ihrer Mutter nachhaltig verändern. In den Wochen am Krankenbett ihres Töchterchens dachte Elisaveta ganz neu über den Sinn ihres Lebens nach. Jetzt, nachdem der Tod eingetreten war, öffnete ihre tiefe Trauer ihr die Tür zu einer ganz neuen Sicht der Welt. So schrieb sie später: Ich fühlte eine neue und besondere, weite und allumfassende Mütterlichkeit. Ich kam als ein neuer Mensch vom Friedhof zurück. Ich sah einen neuen Weg vor mir, einen neuen Lebenssinn. Was war dieser Lebenssinn? Eine Mutter zu sein für alle. Für alle, die die Hilfe einer Mutter, der Sorge einer Mutter bedürfen, die eine Mutter brauchen, die sie beschützt. Sie konnte nicht mehr eine Mutter für Nastia sein. Aber sie konnte eine Mutter sein für alle Menschen, denen sie begegnete, eine Mutter für die Welt. Aber was für eine Gestalt sollte dieses neue Leben annehmen? Elisavetas einzige Vorbilder für solch ein Leben waren die frühen christlichen Mönche und Nonnen. Aber wie konnte eine zweimal verheiratete Mutter von 3 Kindern Nonne werden? Es war der große Wendepunkt ihres Lebens. Sie spürte, wie Gott sie in ein Leben des Dienstes an den Armen und Ausgestoßenen unter den russischen Emigranten rief. Die Organisation, der sie beitrat, war 1923 zur Betreuung notleidender russischer Emigranten gegründet worden, von denen viele vor lauter Verzweiflung zu Alkoholikern wurden oder Selbstmord begingen. Elisaveta konnte Jesus selbst in den geschundensten Seelen erblicken. Sie hatte ein Mutterherz und viele dieser Verzweifelten öffneten vor ihr ihre Seele auf eine Art, wie sie es gegenüber einem Mann nie getan hätten. Und weil sie die verborgene Würde in ihnen sah, konnte sie ihnen helfen, ihre Seele wiederzufinden. Ihre Tätigkeit konnte von einer Woche auf die nächste, ja von einem Tag auf den nächsten ganz unterschiedlich sein. Oft war sie eigentlich als Vortragsrednerin eingeladen, aber wenn sie dann kam und die brennenden Nöte der Menschen sah, änderte sich ihr Programm. Einmal fuhr Elisaveta in die Pyrenäen, um Flüchtlinge zu besuchen, die unter elendsten Bedingungen in den Bergwerken arbeiteten. Als sie ihre Ansprache beginnen wollte, sagte einer der Bergleute, dass sie besser erst einmal den Boden schrubben sollte, wenn sie ihnen wirklich helfen wollte. Sie tat dies prompt. Und mit dieser Demut war der Bann gebrochen. Und die Bergleute luden sie ein, sich zu ihnen zu setzen und mit ihnen zu essen. Einer der Männer gestand, dass sie mit ihrer Freundlichkeit seine Selbstmordpläne aufgeschoben habe. Wie lange, wüsste er jedoch nicht. Worauf Elisaveta ihm half, seine Sachen zu packen und ihn zu einer ihr bekannten Familie brachte, wo er seinen Lebensmut zurückgewann. Elisaveta wusste, dass Gottes Aufgabe für sie zum Teil einfach darin bestand, am Leben dieser Landstreicher und Randsiedler der Gesellschaft teilzuhaben. Sie wollte ihnen ohne Wenn und Aber die Liebe Christi zeigen und sie lieben wie eine Mutter ihre Kinder. Doch sie wusste auch, dass dies nicht bedeutete, sie einfach so zu akzeptieren, wie sie waren. Jahre später, während der Zeit des Zweiten Weltkriegs, half auch sie Juden dabei, sich zu verstecken. Schließlich nahm die Gestapo auch Vater Dimitri fest und verhörte ihn 6 Stunden lang. Hoffmann bot ihm die Freilassung an, falls er versprach, keinem Juden mehr zu helfen. Dimitri erwiderte, ich bin Christ und muss das tun. Hoffmann nannte ihn darauf einen Judenfreund und schlug ihm ins Gesicht. Vater Dimitri, nicht weniger mutig als Mutter Maria, hob das Kruzifix hoch, das er auf der Brust trug, und sagte, und dieser Jude hier, kennen Sie den? Diesmal stießen sie ihn zu Boden. Doch die Christen, die mit Mutter Maria zusammenarbeiteten, weigerten sich, ihren Glauben zu verleugnen. Für sie war so etwas undenkbar. Sie alle hatten ihren Frieden mit dem Tod gemacht. Dies galt auch für Mutter Marias eigene Mutter, Sophia Pilenko, die jetzt über 80 war. Mutter Maria, die am Montagabend von Juris Verhaftung gehört hatte, kehrte am Mittwoch nach Paris zurück, wo sie sofort verhaftet wurde. Hoffmann schrie Sophia an, Sie haben Ihre Tochter schlecht erzogen. Alles, was sie kann, ist Juden zu helfen. Worauf die alte Frau erwiderte, dass ihre Tochter eine echte Christin sei. Wenn sie in Not wären, so würde sie auch ihnen helfen. Mutter Maria stimmte dem Lächeln zu. So viel aus diesem Buch und aus dem Leben von Mutter Maria. Ja, das, was mich an diesen Frauen beeindruckt, ist, dass ihr Lebensziel nicht war, bei Germany's Next Topmodel mitzumachen oder zu gewinnen. Ihnen war nicht äußerliche Schönheit wichtig und denen ihr Leben war auch nicht perfekt. Und es war ihnen auch nicht wichtig, wie viele Männer ihnen nachschauen. Das, was diese Frauen besonders macht, ist nicht die Größe ihrer Brüste, nicht die schönen Haare und auch nicht ihr Sexappeal. Und all das, was wir in dieser Welt so oft sehen, was eine Frau besonders macht. Sondern was diese Frauen für mich so besonders macht, ist, dass sie ein schönes Herz und einen schönen Charakter hatten. Und mich beeindruckt an diesen Frauen ihr Mut, ihr Glauben, ihre Liebe, wie sie gekämpft haben, wie sie gebetet haben, wie sie ihr Leben gegeben haben. Und all diese Frauen haben nicht für sich selbst gelebt, sondern sie haben versucht, das Leben der Schwachen besser zu machen. Sie haben sich eingesetzt für die Benachteiligten, für die Kranken, für die Verlierer dieser Welt. Für die Sklaven, für die Schwarzen, für die Flüchtlinge, für die Behinderten, für die Dorfkinder, für die Juden. Und die Frage, die sich für mich am Ende dieses Buches stellt, ist, wird dein Leben das von anderen besser machen? Das ist das, wozu mich diese Frauen inspirieren. Und dieses Buch hat mich dazu ermutigt, mich wieder zu fragen, wie... Wofür möchte ich leben? Geht es darum, hier den perfekten Partner, den perfekten Job zu haben und ein sicheres Leben? Oder geht es vielleicht mehr darum, mitten von einer kaputten Welt, mit einem kaputten Herzen, ein Leben zu führen, das in den Augen von Gott schön ist? Kein Bilderbuchleben, wo alles sicher, alles schön, alles einfach ist, sondern muss es vielleicht das Ziel meines Lebens sein, in der Welt von einem Menschen einen Unterschied zu machen? Und mich haben diese Frauen dazu inspiriert, das Leben von anderen schöner, sicherer, einfacher zu machen. Darauf zu achten, ob ich auf Gott schaue. Das, was ich habe, mit anderen zu teilen. Und wirklich wie ein Licht in der Dunkelheit zu leben. Dazu möchte ich dich ermutigen, dir diese Menschen zum Vorbild zu nehmen, die innerlich schön waren, die das Leben von anderen gut gemacht hatten und nicht nur die für sich selbst ein gutes Leben gemacht haben. Ich möchte dich dazu ermutigen, größer zu träumen. Von mehr als von einem perfekten Leben zu träumen, sondern von einem großen Herz zu träumen. Und mich tröstet das auch über all die Träume, die in meinem Leben kaputt gegangen sind. Denn es gibt etwas, das wichtiger ist. Und das ist das, ob ich anderen Menschen Träume gegeben habe. Und ich möchte dir zum Abschluss einfach den Satz mitgeben. Gott vergisst die nicht, die sich selbst vergaßen, um an andere zu denken. Und was immer du hier verlierst, Gott hat für die, die ihn lieben, ein besseres Leben versprochen. Wenn du hier dein Leben gibst, dann wirst du ein ewiges Leben und tausendfach mehr zurückbekommen. Du musst dir hier kein Paradies bauen, sondern geh in die Dunkelheit, sei auf dieser Welt ein Licht, gib dein Leben für etwas Größeres als du, lebe mit offenen Händen und du hast Gott auf deiner Seite. Habe keine Angst vor kaputten Träumen. Habe eine Angst vor einem verlorenen Leben. Geh und gib, was du hast. Die Welt braucht dich. Wirklich. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dich das Buch interessiert, ich stelle auch nochmal ein Foto davon auf Instagram unter Ronja Larissa Wolf, auf Facebook unter Himmel auf Erden Blog und alle meine Blog-Einträge findest du auch auf www.himmelauferden.info. Alle alten Podcast-Folgen und in Zukunft auch natürlich alle neuen findest du auf www.himmel-auf-erden.online. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, wenn du meinen Podcast abonnierst, dann wirst du jede Woche auf deinem Handy benachrichtigt bei Spotify oder bei iTunes und verpasst keine weitere Folge. Und ich freue mich, wenn du mir schreibst und ich von dir höre. Dieser Podcast wurde wie immer produziert von Hope Media. Du bist geliebt, Gott ist da. Deine Ronja.